Und wenn die Missionare zum Beispiel mit Schamanen oder Religionen schamanistischer Art zu tun hatten in der neuen Welt, dann wussten sie nicht, ob das überhaupt Religion ist oder nicht. Es war der Schamanismus, ist eine Religion zum Teil der Zauberei und der Traumdeutung. Und da waren die Missionare verblüfft.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Herzlich willkommen bei der Theo Lounge. Das Meerschweinchen Gottes ist diese Ausgabe überschrieben. Es ist ein Gespräch über die Indigenisierung des Christentums und die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab und unterhalte mich mit dem Kirchenhistoriker und Missionswissenschaftler Mariano Delgado. Er ist Professor an der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Missionsgeschichte und interkulturelle Geschichte des Christentums. Professor Delgado spricht in dem Podcast von Indianern. Vor allem im angelsächsischen postkolonialen Diskurs wurde diese Bezeichnung durch Indigene ersetzt. Indigenas wird heute auch im dekolonialen lateinamerikanischen Diskurs gegenüber dem vielfach als diskriminierend empfundenen Ausdruck Indio bevorzugt. In der neueren anthropologischen Literatur, etwa bei Eduardo Viveros de Castro, indes finden sich weiter Bezeichnungen wie indianische Ontologien. Bezüglich der Begriffswahl konnte ich mich mit Professor Delgado nicht vollends einigen. Vieles andere aber war augenöffnend. Kaum ein Forscher ist so tief in die Missionsgeschichte mit all ihren Widersprüchen eingetaucht wie er und hat so viel darüber zu erzählen, wie in Begegnungen mit anderen Kulturen ein Christentum der bunten Vielfalt entstand.
Ich bin also hier jetzt in dem Büro von Professor Mariano Delgado. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Sie sind hier an der Uni Fribourg. Université de Fribourg. Und ich bin das erste Mal da. Mhm. Ich bin ziemlich beeindruckt von dem Gebäude hier. Als Kunsthistorikerin bringt das bei mir gleich was zu klingen. Und tatsächlich ist es ein Corbusier-Schüler. Also es ist qualitätsvolle, klassische, moderne. Der Name ist Miséricorde dieser Universität.
Ja, ja.
Eine Studentin habe ich gerade nach dem Weg gefragt, also es ist nicht ganz selbsterklärend, ja, sich hier zu orientieren. Und sie sagte, ja, das ist Miséricorde Sainte, wo Herr Professor Delgado ist. Und da dachte ich, Miséricorde, das heißt doch Sensibilité pour le malheur des autres. Also ja, Sensibilität für das Malheur, ja, der anderen. Mhm. Ich glaube, da sind wir auch bei dem Thema, dem Sie, glaube ich, doch stark Ihr Lebenswerk, kann man sagen, gewidmet haben.
Ja, in gewisser Hinsicht. Der Name des Gebäudes hier, Miséricorde, hat einfach damit zu tun, dass früher hier ein Friedhof war und der Friedhof trug eben diesen Namen. Aber Miséricorde, wie Sie sagen, hat mit Barmherzigkeit zu tun, mit Kompassion auch. Und das ist eine Haltung, die wir auch durchaus brauchen im interreligiösen Dialog.
Sie sind Spanier, in Spanien geboren und aufgewachsen, aber schon lange in der Schweiz tätig, sind aber auch weit rumgekommen. Und Sie haben schon angesprochen, der interreligiöse Dialog ist ein wichtiger Schwerpunkt von Ihnen. Ich glaube, kaum jemand ist so aktiv gewesen über Jahrzehnte bei diesem Thema interkulturelle Geschichte des Christentums. Ihre Liste mit Veröffentlichungen und auch Herausgeberschaften ist recht eindrucksvoll. Das nähert sich den 1000 Beiträgen an. Und ich möchte mit Ihnen heute dieses Thema besprechen, vertiefen das Verhältnis, das Christentum zu anderen Religionen und speziell sogenannten traditionellen Religionen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich Sie gerne persönlich fragen, was war es denn, was Sie so sehr zu diesem Thema der Missionsgeschichte, der Christentumsgeschichte mit den Licht- und Schattenseiten so sehr da hineingehen ließ?
Ja, wie Sie sagen, ich komme aus Spanien. Ich habe Spanien mit 21 Jahren verlassen, ist schon lange her. Da war ich einige Jahre in Innsbruck, um die Studien abzuschließen. Danach bekam ich eine Doktorassistentenstelle an der EFU in Berlin. Und das war mehr oder weniger im Schatten des Jahres 1992. 1992, das ist 500 Jahre seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Und von daher habe ich mir gedacht, da muss man etwas tun angesichts dieses Ereignisses. Und das war, dass ich versuche, die Missionsgeschichte in Lateinamerika anders zu präsentieren, als bisher der Fall war. Also dass ich vor allem versuche, Quellentexte zu erschließen, auch für das deutschsprachige interessierte Publikum, damit man so aus erster Hand einen Einblick hat in die Art und Weise, wie diese Geschichte vor sich gegangen ist. Und es kam zugute, dass gerade in Berlin, wo ich tätig war an der Freien Universität, dass wir dort in Berlin das Ibero-Amerika-Institut haben. Das ist eine Forschungsbibliothek und es war die größte Forschungsbibliothek für Iberoamerika oder Lateinamerika, die man in Europa findet, außerhalb Spaniens. Und von daher habe ich mir gedacht, habe ich hier alles vor Ort, was ich brauche. Ich könnte versuchen, eben einen Quellenband zu machen mit Texten aus den vergangenen 500 Jahren über die Missionsgeschichte Lateinamerikas, beziehungsweise über die Art und Weise, wie die Europäer, die Missionare mit diesen Kulturen, Religionen umgegangen sind, in guten wie auch in schlechten Sinne. Und daraus ist mein erstes Buch in diesem Bereich entstanden, im Dezember 1991 erschienen, also pünktlich für das Jahr 92. Es wurde auch sehr gut verkauft und der Titel ist Gott in Lateinamerika. Texte aus 5 Jahrhunderten. Und seitdem bin ich mein Thema geblieben. Sie dann kamen in den Jahren danach, noch in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kamen dann 4 Bände, so je 500 Seiten, wo ich dann Schriften des Bartolomé de las Casas, das war ein großer Missionar, können wir sagen, aber auch ein großer Denker, ein Dominikaner, der im 16. Jahrhundert versuchte auch diskursiv, das heißt mit Argumenten, mit Vernunftargumenten, das Recht der Indianer, ihrer Kulturen und Religionen, aber auch die Freiheitsrechte, die Eigentumsrechte und so weiter zu verteidigen. Und da habe ich 4 Bände gemacht, ebenso je 500 Seiten, mit einer Auswahl aus den Werken dieses großen Autors des 16. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Und damit hatte ich einen Grundstock gelegt für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema. Und ich bin dann dabei geblieben, weil immer wieder Anfragen kamen für Vorträge über dieses und jenes, das damit zu tun hat und weil es mich auch sehr interessiert hat.
Wenn Sie das nochmal versuchen mit Ihrem persönlichen Leben, mit Ihrer Biografie aufzuschlüsseln, warum Sie als Forscher immer wieder ja eigentlich in Schmerzpunkte gegangen sind, der Christentumsgeschichte.
Der erste Kontakt mit den Texten, mit den Quellentexten dieser 500-jährigen Geschichte des Christentums in Lateinamerika, war für mich, gerade auch als Spanier, schmerzlich einerseits, weil man damit im Grunde sehr gut auch merkt, was falsch gelaufen ist, welche Mentalitäten die Menschen damals hatten, auch welche Theologien sie im Hintergrund hatten, warum sie aufgrund eben der Theologie des späten Mittelalters nicht imstande sein konnten, diese Andersheit der indianischen Religionen und Kulturen besser zu verstehen, warum es trotzdem Ausnahmen wie Las Casas und andere gegeben hat, die trotz dieser Hemmnisse der Theologie und der Tradition durchaus eine Brücke zum anderen fanden. Also nachdem ich die Texte darüber gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, das ist ein so interessanter Forschungsschwerpunkt. Es geht um die Begegnung von Kulturen, von Menschen. Es geht um die Fragen, die heute anstehen. Das heißt, wie können wir in der heutigen Welt die Andersheit des anderen anerkennen und trotzdem auch dafür eintreten, dass es gewisse Werte gibt, die zum Beispiel es verdienen, universalisiert zu werden. Das ist ein wenig der Kern des interreligiösen Dialogs insgesamt. Was haben wir zu respektieren? Wofür haben wir auch zu kämpfen? Wofür haben wir einzutreten, weil es auch gut und wichtig ist?
Sie haben gesagt, Anfang der 90er Jahre, das heißt, da waren Sie sehr, sehr früh dran. Also Sie haben früh schon Themen behandelt, die später so unter Postcolonial Studies aufgegriffen worden sind. 500 Jahre Kolumbus haben Sie genannt. Jetzt haben Sie auch gesagt Indianer. Ich möchte Sie zur Begrifflichkeit fragen. Mhm. Wie sollen wir denn über das reden, über unser Thema? Zum Beispiel Indianer, da fällt mir auf, dass in dem postkolonialen Diskurs, der stark angelsächsisch geprägt ist, man das nicht mehr sagen kann. Also man sagt Native Americans oder Indigene. Und aber im lateinamerikanischen dekolonialen Diskurs, der auch eine kritische Revision der Vergangenheit ist, kann man das zum Beispiel noch sagen. Also wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist heutzutage kann man immer wieder sozusagen in Fallen tappen, wenn es um das politisch Korrekte geht. Aber bezogen auf die Sprache, zum Beispiel im spanischen Sprachbereich, war es ganz normal, von Indios zu sprechen. Indios, das ist einfach der historische Begriff, womit eben Kolumbus nach der Entdeckung die Menschen dieser neuen Welt genannt hat. Und das ist dann geblieben. Indios deswegen, weil Kolumbus dachte, er ist bei Indien angekommen, bei Inseln, die so Indien vorgelagert sind, und so hat er die Menschen so Indios genannt.
Da gibt es übrigens einen lustigen Witz von Žižek, der Philosoph Slavoj Žižek. Man kann es ruhig weiter so sagen, weil es zeigt die Dummheit der Weißen. Sie dachten, sie sind Indien.
Ja gut, aber es ist immer so. Der Name Afrika kommt auch daher, dass die Römer in Nordafrika damals als Sieg gegen Karthago und so weiter kämpften, dass sie es dort mit einem Berberstamm zu tun hatten, wo offenbar diese Namen vorhanden waren. Ein Held des Stammes ist Afri oder ähnliches. Und so haben sie das Territorium Afrika genannt, nicht wissen, wie weit das reicht. Wie so ein Kap zum Beispiel. Das wussten sie nicht. Ja. Und das ist geblieben für den Kontinenten. Und dasselbe ist anderswo. Der Name Spanien kommt von den Phöniziern. Die haben mehr oder weniger die Mittelmeerküste entdeckt. Auch die Phönizier, die von Libanon kamen. Und sie haben dieses Land genannt, einfach in ihrer Sprache, Kaninchenland. Und das soll Spanien bedeutet haben. Und später haben das die Römer übernommen, daraus Hispania gemacht, etc. Und das Wort Germanen kommt auch daher, dass ein römischer Historiker namens Tacitus auf einmal so die Kriegszüge der Römer in diesen Territorien an der Donau und am Rhein und so weiter, gegen ganz verschiedene Stämme, dass er einfach diese verschiedenen Stämme unter dem Namen Germanen subsumiert hat. Also die Namensgebung ist immer so entstanden im Verlauf der Geschichte. Die Frage ist natürlich, wie wir heute damit umgehen.
Arbeiten Sie noch mit dem Begriff Indianer hier an der Universität?
Ja, es ist natürlich so, in Quellenband, Gott in Lateinamerika, 1991 erschienen, da geht es um historische Quellentexte, die mit dieser Bezeichnung arbeiten, Indios und so weiter und so fort. Das heißt, da habe ich am Anfang eine Fußnote gemacht, um den Begriff zu situieren, aber ich habe den historischen Begriff weiterverwendet. Und im Übrigen gibt es so, es gibt es auch in Spanisch Amerika den Indigenismus als geistige Strömung. Und das war nicht erst jetzt mit den Postkolonialstudies, sondern schon Ende des 19. Jahrhunderts. Es haben sich Intellektuelle so dort dafür ausgesprochen, für einen neuen Indigenismus. Und einer der Begriffe für diesen neuen Indigenismus war die Rede von neuen Indio. Also es ist zum Beispiel in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in Peru ein schönes Buch erschienen, von einem Peruaner geschrieben, mit dem Titel El Nuevo Indio. Und dieser Indigenismus damals, bevor die postkoloniale Studies entstanden sind, hat einfach diesen Begriff einfach verwendet und mit Stolz, nach dem Motto, wir wollen jetzt einen neuen Indio haben, das heißt einen, der emanzipiert ist, der stolz ist auf ihre Kultur und auf ihre Religion, ein solche Indios haben, die stolz sind auf ihre Vergangenheit.
Und, das heißt, es ist ein bisschen parallel wie Negritude in Senegal.
Zum Beispiel, ja.
Und gerade auf der aktuellen Venedig-Biennale, die ja Kunstbiennale in Venedig, die ja noch bis auch noch im November läuft, da wird das vorgestellt und vielen mir auch war das vorher nicht bewusst, dass Indigenismus auch eine Kunstrichtung ist.
Ja.
Ich will das jetzt nicht zu sehr da bleiben, weil unser Hauptthema ist eben das Verhältnis Christentum und traditionelle Religionen. Mhm. Aber den Begriff, da müssen wir jetzt, glaube ich, noch schauen. Was ist das? Traditionelle Religionen. Bis heute ist das ja so, auch in christlichen Milieus, so wie, ja, wie sollen wir das nennen? Ist das überhaupt eine Religion? Was Schamanistisches? Sollen wir da eher Kult sagen? Was vermitteln Sie Ihren Studenten und Studentinnen?
Ja, das ist interessant, wenn man zum Beispiel auch, wie ich das auch in meinen Forschungen getan habe, nach dem Religionsbegriff der Renaissance fragt. Denn das alles, diese Begegnung der Europäer mit den anderen in Amerika oder in Afrika und so weiter, das nahm in der Renaissance Fahrt, das heißt 16. Jahrhundert. Und dann, wenn man davon ausgeht, mit welchem Religionsbegriff die Europäer auf diese anderen Menschen zugegangen sind, dann muss man natürlich sehen, sie hatten im Hinterkopf, hatten sie mehr oder weniger das, was schon Cicero oder Cicero gesagt hat in der Antike, dass er in einem Buch mit dem Titel über das Wesen der Götter sagte, es gibt kein Volk ohne Religion. Gleich was man darunter versteht. Also es gibt kein Volk ohne Religion. Aber unter Religion haben die Menschen damals verstanden, das, was sie in Europa hatten und kannten. Das heißt, ein Lehrsystem, einerseits Kult, organisiert durch eine Kaste, der Kultdiener, Priesterschaft oder Imame oder auch immer, und dann Gebäude und Prozessionen und Riten, das gehörte eben zum Verständnis von Religion. Und wenn die Missionare zum Beispiel mit Schamanen oder Religionen schamanistischer Art zu tun hatten in der neuen Welt, dann wussten sie nicht, ob das überhaupt Religion ist oder nicht. Bei der Begegnung mit den Azteken, mit den Inka, mit den Maya, das heißt mit den indianischen Hochkulturen, die genauso Tempel und Priester und Riten hatten, war es kein Problem. Das sind Religionen, aber sie sind eben die falschen Religionen, aus christlicher Sicht. Aber in der Begegnung mit indianischen Stämmen, zum Beispiel aus dem heutigen Brasilien, Uruguay, Paraguay, die sogenannten Guarani-Völker, oder Tupi-Guarani, wie man sie genannt hat. Das sind Völker, die zum Teil Nomaden waren, das heißt, sie sind von einem Ort zum anderen gezogen, immer wieder. Sie hatten also keine festen Städte und auch nicht keine Kultstätte, keine Tempel und so weiter. Und sie haben auch keine äußerlichen Zeichen von der Religiosität, wie man sie hier kannte. Also sie hatten so Menschen, Zauberer mit Schellen an den Füßen, die von Ort zu Ort und mit einer Kalabasse und so weiter gegangen sind und Tänze vorgeführt haben und dann Träume gedeutet haben. Es war der Schamanismus, ist eine Religion zum Teil der der Zauberei und der Traumdeutung. Und da waren die Missionare verblüfft. Und alle, mehr oder weniger, gleich ob sie Katholiken waren und unter Spanien oder Portugiesen oder Franzosen oder auch Calvinisten, denn auch in Brasilien zum Beispiel schon sehr früh, 1556, war dort schon eine Expedition von Calvinisten, von Franzosen, Hugenotten, angeführt. Aber es war auch ein Bekannter von Calvin dabei, mehr oder weniger als Pastor mit, der hieß Jean de Lery. Und er hat darüber so ein Tagebuch geschrieben, es heißt Brasilianisches Tagebuch. Und er beschreibt diese Bräuche der Schamanen, der Guarani, genauso wie das die Katholiken getan haben. Nach dem Motto, Cicero sagt, es gibt kein Volk ohne Religion. Aber er scheint sich getäuscht zu haben, denn diese Völker hier haben keine Religion. Sie haben keine Götter, keine Tempel, keine Priester. Also sie waren blind im Grunde für eine fremde Religiosität, die nicht einfach in die Schablonen unserer Art von Religiosität passte.
Sie sind mir ja aufgefallen als jemand, der in Interviews, Sie werden immer wieder von Medien interviewt, sehr pointiert formulieren kann. Und da haben Sie ja gesagt, dass ironischerweise gerade das Religionsverständnis, mit dem die Missionare in diese neue Welt gegangen sind, ihnen den Blick verstellt haben für die Religiosität der anderen. Nämlich wenn da Rauschkräuter, wenn Tanz, wenn Trance involviert war. Und da sagen Sie, das sind schwere Fehler gemacht worden.
Ja, es sind schwere Fehler gemacht worden von Menschen, die auch Kinder ihrer Zeit waren. Das heißt eben, wie ich sagte, sie hatten im Kopf, hatten sie so ein Verständnismuster, das sie eben daran hinderte, das Neue wirklich wahrzunehmen. Aber diese Missionare, die Missionsgeschichte besteht auch aus einem Lernprozess. Die sind eben lernfähig geworden. Und so zum Beispiel im Vorfeld gerade des Jahres 1992 ist ein sehr schönes Buch erschienen in Lateinamerika, zunächst auf Spanisch, dann wurde es übersetzt ins Deutsche. Es ist das Werk von einigen Jesuiten, die in verschiedenen Kulturen dort, in den Anden, in Zentralamerika, bei den Guarani und so weiter gearbeitet haben, seit Jahrzehnten. Und das war auch mit einem anthropologischen Blick. Und da haben sie dieses Buch publiziert mit dem Titel, auch bezogen auf die Sprache, auf die Frage von früher interessant, mit dem Titel El Rostro Indio de Dios. Also das indianische Gesicht Gottes. Und da von verschiedenen Autoren gibt es dann Beiträge eben über die Quechua und Aymara Völker der Anden, über die Guarani-Völker, auch über die Völker im Süden Mexikos, in Guatemala und so weiter, wie dort sozusagen das Christentum, zumeist eben der Katholizismus, wie dort mit der Zeit einfach auch eine indianische Gestalt, eine indianische Form angenommen hat. Das heißt, es hat so etwas stattgefunden wie Inkulturation. Und das geht auch heute noch. Sie stellen sich natürlich die Frage, diese Autoren, was kann auch das Christentum insgesamt von diesen so Christentumsformen lernen, die hier in Kontakt mit den indianischen Religionen entstanden sind. Und da klagen sie ein, dass wir auch in unserem westlichen Christentum ein neues Gefühl gerade auch für die Erde brauchen, für die Ökologie. Auch für die Werte, sozusagen, die Zeit. Also, dass wir sozusagen nicht einfach immer nur in einer dauerhaften Beschleunigung leben, immer wieder so der Arbeit und dem Geld nachjagen, sondern dass wir auch verstehen, dass wir auf der Erde für etwas anderes sind. Also, diese Werte und Respekt auch vor der Natur und so weiter, ja. Also, es ist etwas entstanden im Verlauf von vielen Jahrhunderten. Denn die erste Bewegung der Missionare damals war zum Teil eben aus Unverständnis heraus, das alles zu bekämpfen, was sie vorfanden, als falsche Religion zu betrachten. und anstelle dessen versuchen, eben das europäische, spanische Christentum zu verbreiten. Aber mit der Zeit haben sie gemerkt, je länger sie die Sprachen vor allem und dann die Kulturen dieser Völker studierten, dass dort auch so etwas war, wie das, was die alten Kirchenväter sagten schon über die Antike. Es gibt hier auch, außerhalb der Kirche, gibt es auch Spuren Gottes, also Samen des Wortes Gottes. Gott hat auch hier gewirkt und wir müssen auch sehen, was das Gute und Schöne ist, das in diesen Kulturen auch entstanden ist. Das ist ein Lernprozess und das gipfelt dann beim Zweiten Vatikanischen Konzil in der Erklärung der katholischen Kirche über die nicht-christlichen Religionen. Da gibt es einen schönen Satz, wo es heißt, die Kirche verwirft nichts von dem, was in den anderen Religionen wahr und heilig ist. Und das ist eine sehr schöne Aussage. Das gibt sozusagen den Rahmen für den interreligiösen Dialog heute. Damals im 16. Jahrhundert dachte auch der Las Casas so. Und andere wenige Missionare mit der Zeit haben auch so gedacht. Aber mit der Zeit ist eben ein Lernprozess so geworden und diese Jesuiten, die das Buch El Rostro Indio de Dios geschrieben haben, das indianische Gesicht Gottes, sind alle mehr oder weniger auf diesem Boden.
Jetzt sind wir genau da, wo der Grund ist, warum ich heute bei Ihnen bin, nämlich wirklich die Frage zu stellen, was können wir auch lernen? Sie haben den Begriff Inkulturation verwendet. Das bedeutet ja gerade, dass ein Kulturinhalt von einer Kultur in eine andere gelangt, aber in einem Prozess des wechselseitigen Lernens, Adaptierens im Unterschied zu transkulturell, transkulturalistisch, was ein Überstülpen wäre, meist die Stärkere der Kleineren, der Minorität aufoktroyiert. Also dieser Prozess, was ist das denn, was Sie gelernt haben in dieser intensiven Auseinandersetzung, gerade in Lateinamerika, gerade mit diesen sehr vielfältigen Prozessen, was haben Sie da gelernt von der indigenen Seite?
Ja, zum Teil, dass es dort genauso gewesen ist wie auch in der europäischen Geschichte vorher. Also das Christentum hat eine Art Matrix, eine Art Handlungsform. Man verkündet sozusagen das Wort, das Evangelium, aber man verkündet es nicht nackt, weil es eben nicht das nackte Wort gibt, sondern es wird getragen durch die Kultur der Missionare, die das verkünden. Früher ging das einher, sozusagen die Evangelisierung mit der Romanisierung, die Kultur des Römischen Reiches, auch mit der Hellenisierung, die Kultur eben der griechischen Philosophie. Dann sprechen wir für das Mittelalter auch von einer gewissen Germanisierung des Christentums in gewisser Hinsicht. Eine Germanisierung, die im Grunde die bleibende Romanisierung nicht aus der Welt geschaffen hat. Die Germanisierung setzt die Romanisierung voraus. Aber es gibt durchaus im mittelalterlichen Christentum einige Akzente, wo zum Beispiel der übertriebene Heiligenkult, der übertriebene Reliquienkult und so weiter, wo wir sagen könnten, das ist die Art und Weise, wie die Kirche versuchte, sich jetzt den neuen Völkern, den Germanen, den Slawen, die noch nicht so ganz romanisiert waren in der Antike, ihnen sich anzupassen bei der Art von Religiosität, die sie hatten. Eine Art Mentalität im Umgang mit Gott nach dem Motto, do ut des, ich verspreche Gott etwas, der Gottheit etwas, damit die Gottheit etwas tut, was ich haben möchte und so diese Art von Geschäft. Und dass die Spanier haben natürlich auch ihre Art vom Christentum transportiert in die neue Welt, so dass diese Missionsgeschichte sehr starke transkulturelle Elemente hat. Das heißt, man hat im Grunde die Frömmigkeitsformen des spanischen Katholizismus, gerade des 16. Jahrhunderts mit dem Konzil von Trient, mit den übertriebenen heiligen Kult, mit den Prozessionen, mit den Wallfahrten, mit der Veräußerlichung der religiösen Riten als Kontrast, als Antwort auf die Reformation, die eher ein Weg nach innen ist. Man hat das alles transportiert dort. Aber es sind dann Formen entstanden mit der Zeit, die durchaus auch inkulturelle Elemente haben. Wenn sie sich, wenn man sich zum Beispiel die Kirchen in den Anden Dörfern und anderswo anschaut, auch in Mexiko, wenn man merkt, die Altäre, die dort geschnitzt worden sind, von indianischen Künstlern, oft unter der Leitung sozusagen von spanischen Missionaren. Wenn man das sieht, merkt man, dass dort einfach die Indianer, die Künstler einfach die Elemente der eigenen Kultur einfach eingeschlüsst haben in diese Frömmigkeit. Da findet man den Kondor auf dem Altar und Blumen und Motive, die sozusagen zu der Flora von diesen Völkern gehören. Man findet in der Kathedrale von Cuzco zum Beispiel, gibt es ein Gemälde, das letzte Abendmahl, wo auf dem Tisch nicht einfach ein Lamm liegt, wie es hätte sein sollen, sondern einfach ein Meerschweinchen, also das, was dort in den Anden sonst als Delikatesse gilt. Also das sind Formen eben der Inkulturation, auch in der Kunst, die entstanden sind mit der Zeit. Und da kommen auch andere Formen, also wenn man sich zum Beispiel die Tänze, die indianischen Tänze, die dann die Missionare sozusagen einfach in die katholischen Prozessionen so eingeführt haben, oft mit einer Musik begleitet, die eine Mischung von indianischer Musik und der spanischen Musik. Da werden sozusagen typische Instrumente so aus Europa, aus Spanien, wie Geige und Kontrabass und Gitarre vor allem, die werden selbstverständlich zusammengespielt mit der anderen Flöte und mit anderen Instrumenten indianischer Art. Und daraus ist so ein Amalgam entstanden, was nicht einfach nur eine schlechte Art von Synkretismus ist, sondern durchaus sehr gute Zeichen hat. Die Indianer mit der eigenen Musik, mit den eigenen Tänzen, haben langsam gelernt, das alles als etwas Eigenes zu betrachten, als etwas, was auch jetzt wesentlich zu ihrer eigenen Kultur gehört.
Also wir interessieren uns in unserem Gespräch speziell für diese facettenreichen Begegnungen. Selbstredend ist klar, dass Missionierung sehr häufig ganz eng mit militärischer Gewalt, mit Imperialismus einhergegangen ist, Unterdrückung, Versklavung sogar. Wo wir aber heute schauen wollen, ist auch diese Seite, nämlich was da für kulturelle Phänomene entstanden sind. Ja, ja. Weil das interessiert uns ja auch in der Gegenwart sehr. Wir sehen auch Hybridformen, auch bei uns. Ja. Und Sie haben so schön geschildert, so plastisch, wie diese Symbolik in den Kirchen, was da alles eingeflossen ist, das Meerschweinchen Gottes sozusagen, ja, ja. Gestalt gewonnen hat. Wenn wieder zur Sprache, wenn wir jetzt sagen, das ist volksreligiös, schwingt ja auch wieder eine Abwertung mit. Eigentlich, denke ich, sollten wir uns auch von so einer Terminologie dann verabschieden, wenn wir wirklich die hybriden Formen was Eigenständiges und Kreatives und ein Ausdruck einer Lebendigkeit einer Religiosität betrachten wollen.
Ja, in der Tat. Manchmal gibt es Phasen in der Geschichte, wo sozusagen die Theologen oder auch die Geistlichen mit einer gewissen Distanz so auf diese Volksreligiosität blicken, nach dem Motto, wir müssen dafür sorgen, dass das so richtig kanalisiert wird und das ist noch nicht richtiges Christentum und so. Aber heute sind wir dabei, nicht zuletzt ausgegangen von Überlegungen, die dann die Kirche in Lateinamerika, die Bischöfe und die Theologen dort in den letzten 40 Jahren angestellt haben, sind wir dabei, eine neue Wertschätzung der Volksreligiosität zu entdecken. Und es gibt zum Beispiel eine theologische Strömung in Lateinamerika im Schatten der sogenannten Theologie der Befreiung. Das ist die Strömung, die vor allem in Argentinien, wo der Papst Franziskus herkommt, und das hat ihn geprägt, eine Strömung, die so mit unter dem Titel läuft, die Weisheit des Volkes. Und das sagt der Papst Franziskus immer wieder. Das heißt, wir müssen lernen, auf die Weisheit des Volkes zu hören. Das heißt, auch in der Volksreligiosität, die manchmal sich verselbstständigt hat, so von der Leitung des Klerus und der Theologen, gibt es auch Elemente einer Weisheit, die durchaus etwas mit der Weisheit Gottes zu tun hat und auf das die Theologen und die Kirchen hören sollten. Eine neue Wertschätzung der Volksreligiosität ist heute angefragt. Und die Volksreligiosität ist natürlich, hat auch irgendwie eine therapeutische Funktion. Das heißt, das Volk holt sich damit im Grunde das, was man braucht, um die Existenz zu bewältigen. Die Religion gibt es nicht in reiner Form. Die Religion ist auch immer die Religiosität, eine Existenz- oder Kontingenzbewältigung. Etwas, was uns hilft, durch das Leben zu gehen. Das Leben ist hart genug und wir brauchen auch so spirituell, emotional, so für das Herz, brauchen wir manche Prothesen, die uns dann eben die Volksreligiosität liefert. Manche mögen so rein intellektuell sein, dass sie darauf verzichten können, aber viele andere Menschen brauchen das. Und warum soll man das ihnen nicht lassen?
Ein zweiter Schwerpunkt ist von Ihnen ja auch die spanische Mystik. Mhm. Die Mystikerinnen, Teresa von Avila, das wären so Beispiele, wo sich aus einer, sagen wir, sehr dogmatischen Sicht etwas verselbstständigt hat. Diese Kultur der weiblichen Klöster und Spiritualität ist ja auch so ein Feld. Interessant, dass es Sie auch gerade dahin zieht. Ja, gerade was Teresa von Avila anlangt, war ich erstaunt, dass Sie da auch herausgefunden haben, dass wie stark da auch muslimische, islamische Bilder hineinspielen, zum Beispiel in dieses Bild von der Seele als Burg. Mhm. Ist mir jetzt eingefallen, weil das ähnlich, also es ist auch ein Bereich, wo Religiosität sich in der Lebendigkeit zeigt und die Institution immer wieder versucht hat zu normieren.
Ja, das ist eine große, der Bereich der Mystik ist eine große Spannung in diesem Sinne, zwischen sozusagen der Unmittelbarkeit oder die Freiheit der Individuen vor Gott und dem Versuch der Institution Kirche, das alles irgendwie zu normieren, damit es nicht ausufert, damit man das noch irgendwie kontrollieren kann. In dieser Spannung muss man leben. Diese Spannung wird man nie ganz aus der Welt schaffen können, sonst wäre es keine Mystik mehr. Die Mystiker, die leben sozusagen aus dem Bewusstsein einer befreienden Erfahrung der Anwesenheit Gottes, die sie ganz intensiv und bewusst erlebt haben. Und das befreit sie von allen Ängsten, auch natürlich von der grundlegenden Angst vor der Hölle zum Beispiel. Aber das befähigt sie auch zum Freimut, also zum das freie Wort zu führen. Es gibt im Galaterbrief gibt es einen schönen Satz, wo es heißt, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Und das ist eine Erfahrung, die die Mystiker eben gemacht haben. Sie lassen sich den Mund nicht verbieten, aber wenn sie reden, reden sie nicht einfach nur um der Rede willen, sondern sie führen das Wort einfach, damit die Kirche besser in der Spur Christi wandeln kann. Und wenn sie auch die Augen offen haben, sozusagen für die Not der Welt, dann sind sie auch sozialkritisch gesinnt und so weiter. Das heißt, die Mystiker sind Menschen, die die Erfahrung der Gnade gemacht haben. Das ist sozusagen von Gott oft in der Gestalt sozusagen des historischen Jesus, der sich ihnen gezeigt hat. Sie machen die Erfahrung, dass dies sie einfach verwandelt hat, transformiert hat. Aus dem alten Mensch ist ein neuer Mensch geworden, wie Paulus auch sagte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Oder im 1. Korintherbrief heißt es auch bei Paulus, wer sich an den Herrn bindet, wird ein Geist mit ihm. Und das ist die Erfahrung der Mystiker. Und wenn sie diese Christusförmigkeit gemacht haben, dann sie sind davon bestrebt, dass auch die Kirche und die Welt Christusförmiger werden sollen. Und deswegen führen sie das freie Wort und betreiben sie oft eine Kirchenkritik, auf die die Kirchen immer hören sollten. Sie wären gut beraten, darauf zu hören. Ich habe 3 Bände publiziert mit dem Titel Die Kirchenkritik der Mystiker. In diesen 3 Bänden geht es dann epochenweise einmal um das Mittelalter, die neue Zeit und die Moderne. aber die Kirchenkritik der Mystiker, und der Untertitel heißt Prophetie aus Gottes Erfahrung. Das heißt, die eigene Gotteserfahrung hat sie eben befreit und befähigt, das prophetische Wort auch zu ergreifen, zu ersprechen in der Kirche und in der Welt. Wer christusförmig geworden ist, will das sicherlich auch für die Kirche und für die Welt. Und Christusförmigkeit der Welt bedeutet auch zu verstehen, was das Reich Gottes bedeutet. Und das Reich Gottes, wenn man sich sozusagen die prophetischen Traditionen der Bibel anschaut, prophetische Traditionen, auf denen Jesus steht, die sprechen von einem Reich der Gerechtigkeit und des Friedens und der Freiheit und der Wahrheit und der Solidarität. Also das sind dann die Werte, für die auch Mystiker eintreten sollten in der Welt. Und natürlich auch in der Kirche.
Wir haben ja gesagt, dass wir heute sehen, insofern ist es eine Phase des Demütigseins, dass wir froh sein können, dass indigene Kulturen, das eigene, manchmal unter dem Deckmantel des anderen, auch dass sie das bewahren konnten. Mhm. Davon können wir heute lernen. Mhm. Wir können von ihnen lernen. Wenn Sie nun sagen, christusförmig werden der Welt, verstehe ich, was Sie meinen, aber frag mich, ob nicht das wieder auch eine Form ist, den anderen etwas missionarisch sozusagen überzustülpen. Ich kann mir vorstellen, dass Hinduistinnen, Indigene, verschiedene andere Religionen keine Freude haben, wenn wir kommen und sagen, Christusförmigkeit der Welt, das ist, wo es eigentlich hingehen sollte für uns alle auf der Erde, auf dieser in einer großen Not befindlichen ökologischen Krise, wachsende Kriegsherde, sich ausbreitende Kriegsherde, also in diesem Zustand der Welt.
Ja, ja. Also damit meine ich natürlich nicht eine Verkirchlichung der Welt, in dem Sinne, dass wir meinen, wie man früher dachte, mehr oder weniger, dass alle Menschen Christen werden sollen, dass alle getauft werden sollen, etc. etc. Damals im 16. Jahrhundert dachte man so. Und die spanischen Missionare, nachdem sie mehr oder weniger 1550 mit Mexiko fertig waren, dass sie dachten, sie haben dort mehr oder weniger dort alle schon getauft, dann träumten sie davor, nach China zu gehen und dort das Werk weiterzuführen. Denn sie dachten, damit ist im Grunde sozusagen dieses Werk der Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt zu Ende. Und das waren Menschen damals, die dachten, sie wollen das Evangelium verkünden, damit diese Welt zu Ende geht. Denn sie meinten, das Wahre ist das Andere. Gemäß einem Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, wo der Herr sagt eben, zunächst muss dieses Evangelium vom Reich auf der ganzen Welt verkündet werden, dann erst kommt das Ende. Und so dachten damals die Menschen, das erklärt ein bisschen so den Eifer, den sie hatten, so die ganze Welt so bekehren zu wollen. Und das ging weiter, diese Mentalität, bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein. 1910 fand in Edinburgh in Schottland eine Missionskonferenz statt, organisiert von weltweit agierenden missionarischen Protestantismus der verschiedenen Kirchen, aber auch unter Beteiligung von Beobachtern anderer Kirchen. Und das Lema dieser Missionskonferenz, Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh war, im Verlauf einer Generation werden wir die ganze Welt für Christus gewonnen haben, also die ganze Welt getauft haben. Das war noch diese Mentalität der Europäer im Schatten so des Imperialismus des 19. Jahrhunderts, wo man Asien kolonisierte und ganz Afrika und so, dass man meinte, man könne so jetzt das Christentum überall auf der Welt so verkünden und verpflanzen. Und dann kam der Erste Weltkrieg ein paar Jahre später. Und diese Völker Europas, die meinten, sie können die ganze Welt verchristlichen, die gingen als christliche Völker aufeinander los in einem fürchterlichen Gemetzel. Das alles hat auch das Christentum diskreditiert. das europäische Christentum, diese fürchterlichen Kriege, die wir gegeneinander geführt haben. Und heute eine gute Theologie der Religionen würde heute meinen, das Ziel besteht nicht darin, dass alle Menschen irgendwie getauft werden und zu einer Kirche gehören. Das Ziel besteht darin, dass sozusagen dieser Samen, der das Christentum in der Welt bedeutet, eine Art Sauerteig, irgendwie präsent ist und versucht einfach, so wie ein Sauerteig, so die Masse irgendwie zu prägen, mit den Werten, die eigen sind. Die Frage, wie die Menschen sozusagen geheilt werden sollen, es ist eine Frage, die man Gott auch überlassen sollte. Gott, der alle Menschen geschaffen hat, sozusagen nach den Vorstellungen der Christen, aber auch der anderen monotheistischen Religionen, wird auch wissen müssen, wie er die Menschen zu sich führen wird. In irgendeiner Art und Weise, die wir nicht wissen. Das heißt, Christus wirkt in der Welt und im Kosmos, auch außerhalb der Kirche, sowieso, außerhalb der Kirche, aber in einer Art und Weise, die wir theologisch nicht festnageln können. Wir haben nur sozusagen die Aussagen in der Bibel, wo es heißt, am Ende wird Gott in Christus alles zusammenfassen. Und das ist die Mentalität, der Glaube der Christen und die Hoffnung auch. Aber das bedeutet nicht, dass wir einfach so mit dem Wasserschlauch durch die Welt laufen müssen, um alles zu taufen. Hingehen und bereit sein, Zeugnis zu geben, aber nicht, wie man im 16. Jahrhundert meinte, oder noch eben 1910, dass man meinte, man müsse die Menschen unbedingt taufen, sonst sind sie sozusagen verdammt oder können sie nicht das Heil erlangen. Da hat die Missionsgeschichte hat auch eine gewisse Tragik. Es gibt manchmal manche Bibelbelege, die eine sehr traurige Rezeptionsgeschichte haben, weil die Menschen es nicht besser wussten damals. Dazu gehört zum Beispiel der letzte Vers des Markus-Evangeliums. Das ist Kapitel 16, Vers 16. Da heißt es, nachdem es hieß, am Anfang geht es hinaus in die ganze Welt, etc. Da heißt es, Kapitel 16, Vers 16, da heißt es dort, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wer nicht, wird verdammt werden. Und heute wissen wir, die Bibelforschung hat auch die Aufgabe, die Bibel kritisch zu sichten. Durch die Bibelforschung wissen wir heute, dass dieser Vers einfach nicht zum Markus-Evangelium gehörte, ursprünglich, sondern es wurde hinzugefügt um das Jahrhundert, unsere Zeitrechnung, im Schatten der ersten großen Verfolgungswelle der Römer gegen die Christen. Und in der Absicht wurde es aufgenommen in das Evangelium, in der Absicht, sozusagen den Christen, die angesichts dieser Verfolgungen wackelten und nicht zögerten und nicht wussten, ob sie wirklich standhaft sein sollen oder nicht, oder abfallen sollen vom Glauben, da wurde ihnen gesagt, bleibt mehr oder weniger bei der Stange, täuscht euch nicht, wenn man schon getauft wurde und so weiter und so fort, bleibt dabei. Also das war die Absicht dieser Stelle und dann wurde so verstanden in der Missionsgeschichte nach dem Motto, man muss unbedingt bis zum Nordpol gehen, wenn es sein muss, um alle Menschen dieser Welt zu taufen oder ihnen mindestens die Taufmöglichkeit zu bieten, denn sonst können sie nicht geheilt werden. Das ist eben eine schlechte Theologie, die eben oft zu einem Missionseifer geführt hat, der keinen Respekt vor anderen Kulturen und Religionen hatte und der manchmal eben so Mission mit Zwang verbunden hat.
Ich umkreise in meinem Podcast Theo Lounge immer wieder diese Themen Interreligiosität, auch Interspiritualität. Mhm. Dieser Austausch kann, glaube ich, dann am ehesten gelingen, wenn man bei den Gemeinsamkeiten ansetzt. Und es darf aber auch nicht so sein, dass der Eindruck entsteht, dass dann am Ende bei der Interspiritualität doch wieder Christentum drinnen ist. Dann würde man etwas etwas versäumen, eine Möglichkeit, und das Feld wird sich einfach wieder schließen. Wir sind jetzt in diesen Bereich hineingegangen. Es ist ein sehr subtiler Bereich, wo sich ja auch entscheidet, wenn ich da weit in diese Richtung gehe, bin ich dann noch Christin? Also da steht einiges, also es ist ein schwieriges Feld, sagen wir mal so.
Ja, wir müssen lernen, sozusagen, andere nicht als anonyme Christen zu vereinnahmen. Vor etwa 50 Jahren hat Karl Rahner, ein großer katholischer Theologe, dieses Wort geprägt, anonyme Christen. Er meinte das im guten Sinne des Wortes, nach dem Motto, alle Menschen guten Willens, die so wie die alte Theologie sagte, die nach gutem Wissen und Gewissen das Rechte zu tun versuchen, sind irgendwie auf dem Weg zu Gott und damit anonyme Christen. Aber wichtig ist, dass wir heute eine neue Wertschätzung auch finden für den religiösen Pluralismus. Der religiöse Pluralismus ist einfach nicht nur eine Tatsache der Menschheitsgeschichte von Anbeginn, sondern es ist auch ein Begleitphänomen der Menschheitsgeschichte bis zum Ende. Allein die Geschichte des Christentums zeigt uns, dass die Verbreitung des Christentums die Pluralität nicht reduziert, sondern vermehrt. Allein im Schoße des Christentums sind eine Vielfalt von Kirchen entstanden. Das heißt, es gibt auch innerhalb des Christentums schon einen großen Pluralismus. Deswegen offenbar, weil eben die Menschennatur und das Christentum selbst so ist, dass verschiedene Formen eben legitim und möglich sind. Und auch wenn das Christentum mit anderen Religionen und Kulturen zu tun hatte, hat es auch eben zur Entstehung weiterer Religionen geführt. Der Islam ist eine Religion, die historisch nach dem Christentum entsteht und nicht ohne sozusagen nicht ohne Anlass, mehr oder weniger als Antwort auf das damalige Christentum, das so den Glauben an die Trinität mit allen möglichen Querelen und Glaubensrichtungen und so weiter und theologischen Subtilitäten verdunkelt hat.
Noch die Reformatoren, ich glaube auch Zwingli, waren sich gar nicht ganz sicher, ob sie es da nicht mit einer Art von Christentum zu tun haben.
Ja.
Und heute haben wir ja diese Situation ganz stark. Wir sprechen von Mehrfachreligiosität, die sehr globalisierte Welt. Vieles hat sich verbunden. Auch ich selber mache auch Yoga, kann das verbinden mit mein Christlichsein.
Ja.
Ich würde gerne Sie fragen, wie Sie es halten und wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation ein?
Also wir entwickeln langsam so die Theologie, die unserer heutigen Weltsituation angemessen ist. Aber das meine ich vor allem von der christlichen Theologie. Inwieweit so die Theologien anderer Religionen noch so weit sind, das kann ich nicht ganz beurteilen. Aber jedenfalls im Christentum haben wir jetzt eine Theologie des interreligiösen Dialogs entwickelt, die versucht dort, diese Pluralität positiv zu würdigen und zu respektieren. Ich sagte schon, man verwirft nichts von dem, was in anderen Religionen wahr und heilig ist. Und 2019 haben wir eine wichtige Markierung. Da ist ein Dokument entstanden, im Februar 2019, es heißt das Dokument von Abu Dhabi, wo Papst Franziskus dort in Abu Dhabi und der große Mufti der Al-Azhar-Universität in Kairo, das ist zum Teil die wichtigste Universität in der sunnitischen Welt des Islam, beide zusammen haben dort ein Dokument über die universale Geschwisterlichkeit unterschrieben. Und in diesem Dokument vom Papst unterschrieben auch, steht dieser Satz mehr oder weniger, der religiöse Pluralismus ist Gott gewollt. Wenn der religiöse Pluralismus Gott gewollt ist oder entspricht im Grunde der göttlichen Weisheit, dann können wir mit einer eifrigen christlichen Mission nicht anstreben, diesen Pluralismus obsolet zu machen. Dass alle sozusagen Christen werden und dass alle sozusagen katholisch werden oder protestantisch werden und so. Wir müssen mit diesem sozusagen Pluralismus leben, der einem wohlgemeinten göttlichen Plan entspricht in der Menschheit. Und dann hoffen, dass am Ende sozusagen Gott alle diese Fäden zusammenführen wird. die Christen mit ihrer Theologie können, sollen meinen, dass diese Zusammenführung nicht ohne die Wirkung Christi geschehen wird. Die anderen mögen das verstehen, so wie es ihnen gegeben wird. Wissen werden wir es am Ende können, wenn wir nicht mehr sozusagen mit den Augen dieser Welt schauen, wo alles, wie der heilige Paulus sagte, ein Stückwerk ist und Fragment, sondern wo wir ganz werden erkennen und verstehen können, was Gott eigentlich vorgehabt hat mit dieser Menschheit. Eine Menschheit, die in vielerlei Hinsicht im Grunde sehr unvollkommen ist, wo man sich oft natürlich mit der Frage plagt, ob Gott nicht so eine bessere Welt hätte machen können. Wenn man gerade die Plage des Krieges sieht, das haben wir noch nicht gemeistert. Andere Geister der Menschheit haben wir langsam irgendwie doch aus der Welt schaffen können, wie zum Beispiel schreckliche Krankheiten, die früher einfach die Bevölkerung dezimiert haben. Wir sind dabei, im Grunde das alles irgendwie zu beherrschen. Auch die Plage des Hungers irgendwie ist heute viel besser als in anderen Jahrhunderten. Aber die Plage des Krieges und des Hasses und der Gewalt, vielleicht liegt das an der Menschennatur, aber irgendwie kann man am Ende fast nur pessimistisch sagen mit Kant, der dann geschrieben hat, aus diesem krummen Holz, aus dem der Mensch geschnitzt ist, kann man nichts gerade zimmern. Und gerade in unserer Zeit, wenn wir merken, wie es im Nahen Osten zugeht, mit dieser Spirale der Gewalt, da kann man auch Angst oder Sorge haben. Aber andererseits auch Vertrauen, weil viel Gutes entstanden ist und wenn man sich die Entwicklung der Menschheit anschaut, auch die religiöse Entwicklung, dann merkt man, dass man immer wieder nach jeder Katastrophe bemüht hat, wieder zueinander zu finden, neue Institutionen des Dialogs zu schaffen, ob das die Vereinten Nationen sind oder eben das Weltparlament der Religionen, das gibt es auch seit über 100 Jahren, oder auch die Friedensgebetstreffen von Assisi, eine sehr schöne Initiative der katholischen Kirche. Seit 1986 finden immer wieder so Treffen der verschiedenen Religionen in Assisi statt, um dort gemeinsam für den Frieden in der Welt zu beten. Also es gibt sehr viele Hoffnungszeichen auch in der heutigen Welt, dass die Menschheit irgendwie dabei ist, zusammenzuwachsen zu einer Familie und dass die Religionen auch, wenn sie selbstkritisch werden, dabei sind, auch die negativen Aspekte der eigenen Religionsgeschichte zu überwinden.
Das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort, aber ich frage mich gerade, ob das auch zum gottgewollten Pluralismus gehört, dass beispielsweise in so prämillenaristisch-evangelikalen Kreisen, auch in rechtskatholischen Kreisen, so etwas wie dieser eschatologische Übereifer fortlebt. Eine kleine Gruppe wahrscheinlich von Menschen, die aber laut ist, in Social Media sehr vernehmlich ist und agiert und beispielsweise auch das konservative Regime oder die sehr kriegsbereite Regierung da in Israel, da fließen christliche Gelder aus USA hinein und dahinter ist so eine Art wie Theologie, dass das ein Schritt ist, der dann das Weltende sozusagen der Parousie vorgelagert ist, diese Phänomene. Sie haben vorhin gesagt, das ging mehr oder weniger Anfang des 20. Jahrhunderts zu Ende, aber teilweise keimt es wieder auf. Ja. Und da wäre schon meine Frage, wie schätzen Sie das ein? Was haben wir dazu gelernt? Wie sorgsam sind wir auch mit Missionierungseifer? Wie sehr schätzen wir die Kultur der anderen und sagen nicht, jemand macht Yoga und verteufeln das und sagen, das ist Gott will das nicht, dass du das machst?
Ja, also das, was Sie angesprochen haben, das gehört zum Humus des Christentums in der ganzen Christentumsgeschichte, aber auch zum Humus, das heißt zum Boden des Judentums und des Islam. Das heißt, es gibt immer so die zwei Tendenzen in diesen Religionen. Die einen sind mehr oder weniger die Adventisten, in dem Sinne adventistisch, in dem Sinne, dass sie meinen, eigentlich das Reich Gottes ist etwas, was vor allem von Gott herkommt. Und dadurch, dass die Menschen, die Individuen verwandelt werden und dann versuchen sie auch als verwandelte Menschen auch die Welt mit zu verwandeln. Die anderen sind sozusagen die Revolutionären in gewisser Hinsicht, die hat es schon im Mittelalter gegeben und in der Antike, die meinen eben, man müsse mehr oder weniger dieses Reich Gottes, weil wir die Auserwählten sind, müsse man das mehr oder weniger beschleunigen mit einem Missionseifer, manchmal auch mit Gewalt und so weiter. Es ist so der adventistische Millenarismus und der Revolutionäre, der Gewaltbereite. Wie gesagt, hat es das immer gegeben. Wir müssen damit leben, dass der Humus dieser drei Religionen, des Christentums ganz besonders, auch so etwas hergibt. Aber wir müssen auch wachsam bleiben und mit einer guten Theologie und so weiter dagegen kämpfen, um das alles ein wenig zu versachlichen. Und es ist, wie Sie sagten, ein besonderes Phänomen unserer Zeit. Interessanterweise mehr in den Protestantismen als im Bereich der katholischen Kirche, diese Art von Fundamentalismen, die jetzt auch die US-amerikanische Politik prägen, sind mehr ein Phänomen verschiedener Protestantismen als Protestantismen im großen Sinne des Wortes. Also es sind nicht die historischen Kirchen des Protestantismus, damit gemeint nicht Calvinismus, Luthertum etc., sondern mehr oder weniger andere Kirchen, die sich im Verlauf der Zeit entwickelt haben und die zu solchen Radikalismen greifen. Leider ist die Menschennatur dafür empfänglich und es gibt, hat es immer auch gegeben, gekonnte Prediger, die früher durch die Landschaft gelaufen sind und Wanderprediger waren und die Massen so in ihren Bann gezogen haben, und heute sind sie oft Fernsehprediger, die alle Register der Massenmedien so zu ziehen, verstehen und eben die Menschen auch als Ratempfänger auch verführen.
Vielleicht zur Frage, wohin geht es? Wäre es vielleicht noch interessant, kurz nach Brasilien ganz kurz zu schauen. Da haben Sie ja viel gearbeitet. Ich habe da wenig Erfahrung. Ich war nur einmal da, aber ich würde das so skizzieren, dass man sieht, was heute so auseinanderfällt in einer extremeren, grelleren Form, kann man das, glaube ich, dort studieren. Da hat man diese Favelas, wo evangelikale Freikirchen viele Menschen ansprechen können, auch weil sie eine Botschaft haben, die den Menschen raushilft aus Drogen, Alkohol.
Ja.
Und dann hat man, das habe ich in der Mittelschicht sehr stark erleben können, ein hybride Religiosität. Also ich war so in Künstlerkreisen, die haben gesagt, ja, wir gehen auch mal ein katholisches Konzert, aber wir machen auch Candomblé am Wochenende und Ayahuasca und so. Ja. Und unsere Weltsicht ist eine spiritistische Weltsicht. Und da hat man das, man kann erleben in Brasilien, wie man so etwas tatsächlich synergetisch geradezu leben kann. Und da habe ich den Eindruck, es sind wie zwei so Möglichkeiten, die aber in Zukunft auch bei uns noch stärker werden könnten.
Ja, das ist ein wenig sozusagen die konsumierte Religiosität. Also man konsumiert das, was uns gerade gefällt in der jeweiligen Lebenssituation. Wir mischen uns aus allem, was auf dem Markt ist, mischen wir uns das, was für uns gut ist. Und das ist auf der einen Seite recht und gut.
Und wir können dieses auch leben. Wir sind postmodern, das
aber
schaffen.
Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass die Monotheismen, und da gehört das Christentum auch dazu, die sind vor allem eine ethische Revolution. Die sind eine ethische Revolution im Sinne sozusagen der Gleichheit aller Menschen, der Menschenwürde aller Menschen, des Anspruchs eines jeden Menschen auf ein Leben unter lebenswürdigen Bedingungen, also nicht in Elend, nicht ohne Bildungsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn dieser religiöse Konsum nicht von diesen ethischen Aspekten, von diesem Bewusstsein der ethischen Revolution des Monotheismus, des Eintretens für die Menschenwürde aller, für die Gleichheit, für Gerechtigkeit und Recht und so weiter und so fort, für Solidarität, auch für das Weltgemeinwohl, nicht nur für das Wohl sozusagen meiner Familie oder meiner Klasse. Wenn das nicht begleitet wird, dieser Konsumismus von dieser ethischen Revolution, dann ist etwas falsch dabei gelaufen.
Noch ein schöneres Schlusswort. Mhm. Und aber eine Frage noch. Sie haben draußen hängen die Madonna von Guadeloupe. Ja. Das ist ein Plakat. Es weist hin auf eine Veranstaltung. Meine Mutter hat das auch im Wohnzimmer. Aha. Und ich habe so eine kleine Statue. Ah. Und ich würde von Ihnen gerne noch wissen, was kaufe ich mir ein, wenn ich die Madonna von Guadeloupe habe? Ja, was sagen Sie? Haben Sie auch eine bei sich zu
Hause? Ja, natürlich. Sie ist schwanger. Sie trägt so einen Gurt als Zeichen sozusagen der Schwangerschaft. Sie ist biblisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie auch indianisch. Durch das, die Farbe des Gesichtes ist nicht ganz europäisch, die Farbe. Seine fast dunkle, aber nicht ganz dunkle Madonna, so eine indianische Madonna, durch die Sternenkonstellation, die im Mantel der Madonna abgebildet ist, die mehr oder weniger, wie die Forscher sagen, so dem Himmel entspricht, dort im Hochplateau von Mexiko, damals zu dieser Zeit und in diesem Monat, es war Dezember des Jahres 1531, und so weiter. Aber es wirkt so wie die Madonna der Apokalypse, der Sternenkranz, die Sonnenstrahlen, die ausgehen von ihr, von der Sonne gekleidet und so. Es ist eine Art Indianisierung eines christlichen Motivs.
Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch. RefLab.